Schön, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns schon so ein bisschen verquatscht. Entschuldigt bitte. Ich bin Sarah Marie Plikat. Ich moderiere hier für Detektor FM unter anderem. Und ich freue mich wahnsinnig dolle, dass ihr hier seid, dass du hier da bist. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen über genau dieses Buch, was hier zwischen uns steht. Und ich springe ganz einfach mal kalt rein. Es gibt Geheimnisse, deren Offenlegung Unternehmen zu Fall bringen, Staatskrisen auslösen und Leid und Kriege beenden können. Dafür, dass diese Geheimnisse ans Licht kommen, setzen Menschen mitunter ihre Existenz, ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel. WhistleblowerInnen. 20 von ihnen haben Benjamin und Christine Knödler in ihrem Buch Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, porträtiert. Sie haben dafür mit WhistleblowerInnen gesprochen, ihren UnterstützerInnen, mit ExpertInnen und JournalistInnen, was einen Menschen zu einem Whistleblower macht, wie diese arbeiten und welche Rechte sie eigentlich haben. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass du da bist, Benjamin Knödler.
Vielen, vielen Dank.
Zuerst habe ich mich gefragt, WhistleblowerInnen treibt ja der innere Drang nach Wahrheit an. Das ist auch das, was ihr im Titel habt. Ihr habt 20 Menschen getroffen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Charaktere haben und trotzdem haben sie ja diese eine Gemeinsamkeit. Gibt es da noch mehr, was sie verbindet, bis auf diesen Drang nach Wahrheit?
Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, wir haben nicht alle von ihnen getroffen. Nicht, dass jetzt Edward Snowden das hört und sagt, ey, Moment mal, bei mir hat er sich nicht gemeldet. Aber wir haben mit vielen gesprochen und es gibt einiges, was sie verbindet. Und man hört es auch in Gesprächen oder auch in Zitaten von ihnen. Das ist, die einen nennen es inneren Kompass, die anderen sagen eben Gewissen. Und wieder andere, eine Andrea Würz, eine Whistleblowerin aus dem Pflegebereich, die hat gesagt, ich möchte in den Spiegel gucken können weiterhin. Und so dieses Gefühl, ich kann das nicht mehr mit mir und meinem Gewissen vereinbaren, das hat ganz, ganz viele der Whistleblowerinnen und Whistleblower geeint, tatsächlich.
Es ist ja auch ein wahnsinnig großer Schritt, dann damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, also erstmal überhaupt festzustellen, was man da vor sich hat und dann überhaupt zu sagen, okay, ich traue mich dann an die Öffentlichkeit zu gehen, vorher muss aber eins passieren, Daten und Fakten sammeln. Weil es natürlich belegt werden muss, wie genau, nimm uns mal kurz mit ins Buch, wie genau machen das WhistleblowerInnen?
Also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt die berühmten Whistleblower, wie jetzt zum Beispiel Edward Snowden, den viele von euch kennen werden. Der hat zum Beispiel nächteweise auf einen Rechner diese ganzen Studien und Unterlagen kopiert heimlich. Und hat sie dann von diesem Computer wiederum erst auf einen kleinen Stick oder eine Speicherkarte kopieren können, weil hätte er das direkt gemacht, hätte man das gesehen. Und dann hat er so getan, als würde er diese Computer warten, hat es dann heimlich da drauf kopiert und dann ist er, dann hat er das auf eine kleine Speicherkarte zum Beispiel gepackt. Und immer mit der Angst, ich werde erwischt. Er beschreibt es auch in seiner Autobiografie, dass er überall Schatten sieht, die oder Menschen, die aus dem Schatten heraustreten. Und dann hat er das danach zum Beispiel auf so einen kleinen Rubik's Cube unter die Abdeckung gepackt und hat es so durch die Sicherheitsschleusen dieses NSA-Büros auf einer hawaiianischen Insel rausgeschmuggelt. Und andere, Frances Haugen zum Beispiel, die hat einfach Seiten abfotografiert tatsächlich und die dann in ein hochkompliziertes Ordnersystem gepackt, um dann alles, all diese 22.000 Seiten wiederzufinden. Dann gibt es eine Profisportlerin, Julia Stepanova, eine russische 800-Meter-Läuferin, die hat das heimlich mit der Handykamera gefilmt, wie ihr Trainer ihr die Doping-Medikamente gibt. Sie nimmt sie dann mit in einen anderen Raum und filmt es da dann alles ab, sodass dann in einem zweiten Schritt ein deutscher Investigativjournalist, Hajo Seppelt, mit einem Doping-Experten darüber reden kann, sind das Dopingmittel und wenn ja, was für welche und was machen die?
Also sie werden schon und müssen natürlich auch sehr kreativ sein, um sich selbst zu schützen. Du hast gerade schon so ein paar Porträts, so ein paar Menschen auch genannt. Gibt es eine Geschichte, die besonders hängen geblieben ist bei der Recherche?
Also ich glaube, das hängt immer davon ab, zum Beispiel mit wem hat man gesprochen, dann wird das natürlich nochmal eindringlicher. Also zum Beispiel Frances Haugen, mit der konnte ich mich unterhalten, die Facebook-Whistleblowerin, die offengelegt hat, wie gefährlich Algorithmen sein können. Einerseits für einzelne Personen, für Jugendliche zum Beispiel, weil sie immer häufiger ein Körperbild gezeigt bekommen, was eigentlich unerreichbar ist und das dann die Jugendlichen depressiv macht, aber auch ganze Gesellschaften, weil Hasspostings besonders für besonders viel Engagement sorgen und dadurch dann natürlich diese extremen Positionen weiter verbreitet werden. Das fand ich einerseits die Geschichte einfach so spannend, weil jeder davon betroffen ist, in Anführungszeichen. Ich schätze aber auch, wenn ich jetzt hier rumfragen würde, jeder hat entweder einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account oder zumindest mit Leuten intensiv zu tun, die einen solchen Account haben. Und dann mit ihr darüber zu sprechen, was sie da angetrieben hat, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, weil man da auch sieht, was es bedeutet, Whistleblowerin zu sein. Die hat mir nämlich erzählt, wie es für sie war, dass einer ihrer engsten Freunde auch bei Facebook gearbeitet hat. Und für sie das mit einer der größten Herausforderungen war, dass ihr Kindheitsfreund da dabei war und sie gedacht hat, verrate ich den jetzt eigentlich auch? Die gute Nachricht ist, er war schon sauer auf sie, aber nur, weil sie ihm nicht früher Bescheid gesagt hat.
Dann hätte er sie wahrscheinlich unterstützt dabei?
Ja, ich denke, er hätte das getan. Er wusste es aber eben erst hinterher, nachdem sie dann an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Jetzt frage ich mich, wie seid ihr an sie rangekommen?
Also in dem Fall läuft das dann schon über diese Unterstützerkreise. Frances Haugen hat den ganzen Whistleblowing-Prozess einfach sehr professionell ist sie den angegangen. Sie hat sich an eine Organisation gewandt, Whistleblower Aid. Die porträtieren wir auch im Buch. Und mit denen haben wir ohnehin sprechen wollen, weil wir eben uns auch die Frage angetrieben haben, was brauchen denn Whistleblowerinnen und Whistleblower eigentlich, um an die Öffentlichkeit zu gehen? Und dann, wenn wir schon mal dabei waren, haben wir sie gefragt, ja, wäre es denn möglich, auch mit Frances Haugen zu sprechen? Dann haben sie gesagt, ja, wir finden das ein gutes Projekt. Dann habe ich mit dem Büro von Frances Haugen gesprochen. Die hat inzwischen nämlich eine NGO, Beyond the Screen, wo sie sich dafür einsetzt, dass Algorithmen transparenter werden. Und dann habe ich mich mit denen nochmal unterhalten und dann mit Frances Haugen selbst.
Wahnsinn. Du hast gerade schon angesprochen, was brauchen Sie denn eigentlich, was brauchen Sie denn, damit Sie Ihre Arbeit gut machen können?
Also, wichtig sind natürlich Gesetze. Die gibt es inzwischen in Deutschland auch. Deutschland war sehr spät dran, so spät, dass Ihnen jetzt sogar unter Umständen eine Vertragsstrafe von der EU droht, weil schon lange klar war, ihr braucht ein Hinweisgeberschutzgesetz. Das kam dann viel zu spät und jetzt gibt es das. ExpertInnen sagen immer noch, dass es da zu viele Lücken gibt, aber es gibt jetzt immerhin mal ein Gesetz. Es braucht aber dann natürlich auch die Strukturen. Es braucht die Stellen, an die man sich wenden kann, entweder innerhalb eines Unternehmens, idealerweise aber auch jenseits dessen. Dann braucht es auch juristische Unterstützung, also in den Whistleblower Aid zum Beispiel, die stellen dann Kontakte zu Anwälten her, aber auch in die Politik. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, dass man sagt, wie kriegen wir das transportiert in die Politik, damit sich wirklich was ändert. Und total wichtig ist einfach eine gesellschaftliche Sensibilisierung dafür, dass man viel über dieses Thema spricht, dass es auch aus einer gewissen Schmuddelecke vielleicht rauskommt, weil das haben wir schon auch gemerkt, wenn man sich mit dem Thema Whistleblowing befasst. Das ist durchaus ein polarisierendes Thema. Also nicht alle sagen, WhistleblowerInnen sind wichtig für die Gesellschaft oder sogar HeldInnen, was manche sagen, sondern andere sagen, ja, das sind Verräter. Die werden zu Recht juristisch belangt.
Ihr nennt sie Rebels, also Rebellen. Eine bewusste Entscheidung?
Ja, auf eine Weise schon. Also natürlich muss man sagen, das ist ja eine Reihe. Wir haben unser erstes Buch, was meine Mutter und ich zusammengeschrieben haben, hieß Young Rebels. Da ging es um Jugendliche, die die Welt verändern. Das wiederum baut ja auch auf den Goodnight Stories for Rebel Girls, also eine Buchreihe aus den USA, die dann im Hansa Verlag, wo auch dieses Buch erschienen ist, auf Deutsch erschienen ist, und so wurde das dann eben da erweitert. Das heißt, das ist natürlich auch Teil dessen. Wir haben uns aber nicht schlecht damit gefühlt, zu sagen, das sind Rebels, weil sie schon an die Veränderbarkeit der Welt glauben und sich da auch einer großen Macht ja entgegenstemmen. Also es mit einem US-amerikanischen Geheimdienst aufzunehmen oder einem großen Konzern oder auch eine Regierung, das ist schon sehr mutig. Ich glaube, ich würde es mich nicht trauen, um ehrlich zu sein.
Du hast ein bisschen weiter vorher schon angesprochen, die Verbindung zur Politik, aber auch zu JournalistInnen. Das ist ja häufig der Weg, den auch, oder es ist ein Weg, den viele WhistleblowerInnen gegangen sind und gehen, weil sie einfach da auf einen Schlag viele Menschen erreichen, wenn sie das der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Jetzt habe ich so ein bisschen aus meiner eigenen Praxis oder in meiner eigenen Praxis nachgeschaut. Wenn ich jetzt so eine Nachricht oder einen Hinweis von einer anonymen Person oder auch mit einer Person, die auch im Namen auftritt, in meinem Postfach habe, wie können dann, also auch aus deiner Erfahrung als Journalist, wie kann man sowas einordnen? Wie geht man da am besten vor?
Ja, das war auch eine Frage, die uns auch beschäftigt hat. Und ich glaube, die erste Antwort ist einfach viel, viel reden mit den WhistleblowerInnen oder eben Quellen. Also ich habe mich da unter anderem mit dem Journalisten Daniel Drepper drüber unterhalten, der ist Investigativjournalist und der sagt, ich rede ganz viel mit den Quellen. Und dann muss man natürlich schon auch kritisch nachfragen. Und das war uns auch wichtig, da zu sagen, das ist nichts Schlechtes, weil am Ende haben da beide was davon. Natürlich müssen JournalistInnen da eben nachbohren und auch erstmal vielleicht skeptisch sein. Das hilft aber am langen Ende auch den Whistleblowerinnen und Whistleblowern, weil wenn deren Information, die wird ja auch validiert durch so eine kritische Draufsicht. Deswegen glaube ich, ist das der wichtige Punkt, zu sagen, wir fragen immer weiter nach, wir hören uns die Geschichte auch häufiger an, klingt die denn immer gleich? Und der andere natürlich extrem wichtige Punkt, das haben wir auch schon angesprochen, sind die Belege. Also am Ende brauchen JournalistInnen Belege für das, was sie schreiben, was sie veröffentlichen. Und wenn jetzt ein Whistleblower oder eine Whistleblowerin käme und sagt, ich habe da die Mördergeschichte, nur ihr müsst euch auf mein Wort beziehen, dann würden das, glaube ich, sehr wenige JournalistInnen machen, zu Recht.
Ich finde auch interessant, das ist mir beim Lesen auch nochmal bewusster geworden, dass ja der Grad zu Verschwörungserzählungen sehr, sehr schmal ist. Also dass dieses, ja, also weil diese Geschichten zum Teil einfach so unglaublich klingen, dass man sie sich vielleicht beim ersten Mal gar nicht vorstellen kann, aber sind doch passiert, weil Menschen haben sie aufgedeckt. Wie orientiert man sich da?
Ja, das war uns auch enorm wichtig, weil das, ja, es gibt eben so eine gewisse Nähe, du hast es gesagt. Wir können das Beispiel nehmen, es gab die, das ist schon einige Jahrzehnte her, gab es die Tuskegee-Syphilis-Studie in den USA. Das ist ein wirklich schreckliches rassistisches Projekt gewesen. Das waren weiße Ärzte, die gesagt haben, jetzt wollen wir mal schauen, was der Syphilis-Virus bei schwarzen Menschen anrichtet, wenn man ihn nicht behandelt. Es gab längst Medikamente dagegen und trotzdem wurden diese Menschen nicht behandelt. Und das kam nur in die Öffentlichkeit, weil ein Sozialarbeiter das in der Kaffeeküche gehört hat, wie andere von dieser Gesundheitsbehörde darüber gesprochen haben und hat das dann an die Öffentlichkeit gebracht. 60 Jahre später reden wir über Impfskepsis und ganz viele Verschwörungsmythen, die sich darum ranken. Und dann haben wir uns natürlich schon gefragt, okay, wenn es da Whistleblower gibt, die sowas enthüllen, Menschenexperimente jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Warum sollte man dann jemanden, der daran glaubt, dass Bill Gates uns da einen Chip einpflanzt, warum sollte man dann dem sagen, sowas Absurdes, was erzählst du denn da? Deswegen haben wir dann einen Fokus drauf gelegt und haben dann eben gesagt, aber am Ende sind eben da JournalistInnen, die sich das angucken. Da sind Gerichte, die das dann am Ende verhandeln. Da sind politische Untersuchungsausschüsse und so weiter, die eben das validieren. Und deswegen müssen sich wahre Whistleblower, richtige Whistleblower, die eben nicht nur irgendwelche Verschwörungsmythen verbreiten wollen, deswegen müssen die sich davor nicht fürchten, dass sie da irgendwie enttarnt werden. Eine andere Parallele, die eben auch uns bei den Recherchen schon aufgefallen ist, ist die, dass auch in Verschwörungstheorien die Figur des Whistleblowers gerne bemüht wird, weil das natürlich auch ein leichter Ausweg ist. Man sagt irgendwie, ja, wir haben da eine anonyme Quelle in irgendeinem Ministerium sitzen und die sagt uns, dass das hier alles ganz falsch läuft. Also QAnon zum Beispiel ist eine ganz zentrale Figur darin, ist ein Whistleblower in einer Behörde. Und deswegen war uns das eben auch so wichtig, diese diese Berührungspunkte, aber eben auch die Unterschiede aufzuzeigen. Weil das passiert auch wiederum ganz oft, dass dann Geschichten von WhistleblowerInnen, die wahr sind, diskreditiert werden als Verschwörungstheorien. Watergate zum Beispiel ist auch eine Geschichte, hinter der ein Whistleblower steht. Und da hat man am Anfang, haben da diejenigen, denen das nicht gepasst hat, dass das öffentlich wird, gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie.
Ich würde gerne, ist jetzt ein thematischer Schwenk, aber trotzdem sehr, sehr spannend, denn du hast im Vorgespräch gesagt, Whistleblowing, das muss man sich leisten können. Das ist ein Zitat von Edgar Seid. Mir ist aufgefallen, dass viele Personen im Buch kommen aus den USA und aus Deutschland. Inwiefern hängt das beides miteinander zusammen?
Uns ist das auch aufgefallen, dass viele der Whistleblower in Geschichten aus diesen Ländern kommen. Das war eigentlich nicht unsere Absicht, weil wenn wir so ein Buch machen, ist unser Ziel schon auch, dass wir zeigen wollen, wenn es denn so ist, dass es eine globale Thematik ist. Also auch bei unserem ersten Buch und auch bei diesem hier haben wir uns schon auf die Suche begeben, vielfältig zu sein. Einerseits in den Themen, aber auch wer wird zum Whistleblower, also geschlechtermäßig und eben aber auch, wo auf der Welt findet es statt, denn natürlich gibt es diese mutigen Menschen überall. Trotzdem gibt es diese Ballungen in diesen Ländern. Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich gibt es in einem großen Land wie den USA auch einfach viele, viele Missstände. Das muss man nicht wegreden. Es ist aber natürlich auch gleichzeitig so, dass es da in der Gesellschaft sehr institutionalisiert ist. Amerika ist aktuell noch eine Demokratie und natürlich auch eine Gesellschaft, die sich eine demokratische Gesellschaft zu sein, sehr viel einbildet in der Hinsicht, dass sie darauf stolz sind. Und deswegen ist natürlich da auch sowas wie Whistleblowing auf eine Weise institutionalisiert, stärker als zum Beispiel in Deutschland, wo es sehr viel länger gedauert hat. Und ich glaube, das spielt da dann schon eine große Rolle auch, warum es das in diesen Ländern stärker gibt oder es die Geschichten dazu mehr gibt.
Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass die Menschen, die sich einsetzen, entweder ihren Job verlieren oder danach überhaupt gar keinen mehr bekommen, weil manche Menschen dann Schwierigkeiten haben, wieder ein Vertrauen zu gewinnen zu Menschen, weil einfach dieser etwas bittere Beigeschmack ist, obwohl sie sich ja für die Wahrheit eingesetzt haben. Gibt es da irgendwie finanzielle Absicherung in irgendeiner Form?
Also in den USA gibt es das tatsächlich. Die haben da, glaube ich, einfach ein anderes Verständnis. Dort gibt es so Regeln, jetzt vereinfacht gesagt, wenn aufgrund des Whistleblowings Strafzahlungen fällig werden, zum Beispiel für Konzerne, dann werden die HinweisgeberInnen daran beteiligt. Also die Gesellschaft kriegt Geld zurück. Und die HinweisgeberInnen, die werden dafür quasi belohnt. Ich habe dann auch mit ExpertInnen aus Deutschland darüber gesprochen und die haben gesagt, das würde in Deutschland im Moment nicht funktionieren, weil dann sofort dieser Vorwurf der Käuflichkeit oder sowas vorgebracht würde. Und das ist da dann auch sozusagen teilweise eine kulturelle Frage. Und ansonsten gibt es da wenig wirtschaftliche Absicherung, muss man sagen. Also in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass man dann da, also reich wird man davon eh nicht und dass man da jetzt großen Schutz kriegt, leider auch nicht. Also es gibt auch Fälle, zum Beispiel Margit Herbst, die schon sehr, sehr früh vor BSE gewarnt hat. Die war Veterinärin bei einem Amt und hat eben sehr früh gesehen, dass da Rinder auch in Deutschland infiziert sind, hat da immer wieder vor gewarnt. Das wurde immer weggedrückt, weil das natürlich auch eine wirtschaftliche Frage wieder ist. Das will man nicht in der Fleischindustrie, dass sowas öffentlich wird. Und die ist darüber schon verarmt, muss man sagen.
Also wirklich auch menschliche Schicksale, die da dahinter stehen. Ihr geht mit diesen Geschichten, die ja auch sehr, sehr hart sind, auch in Schulen. Ihr sprecht direkt mit Jugendlichen darüber. Wir haben auch jüngere und nicht jüngere Menschen im Publikum. Es ist sehr gemischt, die uns gerade zuhören. Welche Perspektiven in diesen Gesprächen bringen denn jüngere Menschen mit oder Fragen, die ihr vielleicht vorher gar nicht gesehen oder gehört habt?
Also das Schöne ist, dass wir insofern oft überrascht werden, dass man immer diese Annahme hat, Jugendliche, denen kann man das nicht zumuten oder das interessiert sie nicht oder sowas. Und das absolute Gegenteil ist der Fall. Also wenn wir fragen dann oft in diesen Runden, ja, was würdet ihr denn verändern auf der Welt? Und dann kommen sofort die Riesenthemen. Da sagt niemand, ich hätte gerne die sechste Stunde frei oder weniger Hausaufgaben oder so. Manchmal sagen die das auch. Meistens ist es aber eben, man sagt, Rassismus ist ein Problem. Jetzt seit 2 Jahren vor allem wird ganz früh gesagt, der Krieg muss aufhören. Und ich glaube, der Unterschied dann bei Jugendlichen, das haben wir auch beim ersten Buch schon gemerkt, ist einfach, dass Jugendliche und Kinder auch noch nicht so oft gehört haben, ja, da kann man nichts machen. So ist es halt. Und das akzeptieren die oft als Antwort nicht. Und das ist wiederum total schön zu sehen, dass man einfach sagt, nee, so einfach ist es nicht, dass man sagt, das ist halt der Lauf der Dinge oder man muss ja verstehen, dass die Wirtschaft wachsen will oder irgendwie sowas. Da sagen die halt einfach, hä, warum denn? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein und irgendwie haben sie ja recht.
Ja, ich erinnere mich gerade an, das hat mit Whistleblowing nichts zu tun, aber mit dieser Ehrlichkeit. Eine Freundin hat einen Sohn und der hat festgestellt, dass Bäume gefällt werden in der Straße. Die Bäume wurden gefällt und hat gesagt, warum werden die Bäume hier gefällt? Die sind doch noch gesund. Was passiert da? Und er hat sich dann beschwert und hat einen Brief an den Bürgermeister geschrieben.
Genau. Und das ist so, diese Einstellung ist halt eigentlich total wichtig. Und wenn man dann in Schulen liest, geht man einerseits beflügelt daraus und andererseits halt auch so ein bisschen niedergeschlagen, dass man denkt, okay, mich haben sie schon versaut. Also weil ich habe noch nie einem Bürgermeister einen Brief geschrieben, obwohl es genügend Gründe gibt.
Kannst du noch machen?
Ja, vielleicht mache ich das. Auf der Rückfahrt heute.
Oh, mal schauen. Ich habe eine letzte Frage, die ich gerne dir noch stellen möchte. Und zwar, Menschen, die zu WhistleblowerInnen werden, die arbeiten ja häufig in sehr sensiblen Bereichen. Also zum Beispiel in der IT, von einem großen Unternehmen, fürs Militär oder für Geheimdienste. Also Orte, die ja eigentlich auf so eine gewisse Form von Geheimhaltung auch angewiesen sind, um ihre Arbeit zu machen. Wer entscheidet denn eigentlich, welche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten und welche nicht?
Also, das entscheiden unterschiedliche Leute oder unterschiedliche Leute haben dazu eine Meinung und dann, je nachdem, wer das ist, gibt es dann sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also es gibt natürlich Geheimdienste, die sagen, es muss eigentlich alles geheim bleiben und dann gibt es die Leute, die sagen, ganz so leicht ist es nicht. Also zum Beispiel Edward Snowden, der würde aber auch nicht sagen, man muss alles öffentlich machen. Also das war uns schon auch wichtig zu sagen, es gibt Geheimnisse, es gibt einen guten Grund dafür, dass es Geheimnisse gibt. Und diese Vorwürfe, die es dann zum Beispiel auch gegen WikiLeaks oder sowas gibt, dass man sagt, das hat Menschenleben gefährdet, das war uns wichtig, das schon auch zu erwähnen, weil es ist ja ein Punkt, dass man sagt, der Name einer Ortskraft in Afghanistan sollte nicht öffentlich werden, zum Beispiel. Und deswegen auch da wieder, deswegen ist der Journalismus so wichtig. Edward Snowden hat damals gesagt, ich wollte zu Journalistinnen und Journalisten gehen, damit die mitentscheiden, was ist vertretbar zu veröffentlichen und was nicht. Und ich glaube, am Ende muss das immer was Dialogisches sein. Es kann auch was Demokratisches sein. Also denkbar sind ja auch von einem Parlament gebildete Ausschüsse, die zwar ihrerseits irgendwie alles geheim halten müssen, die aber vielleicht entscheiden können, Empfehlungen machen können, was davon kann man vielleicht doch öffentlich machen. So, also ich glaube, am Ende fährt man am besten damit, wenn es Leute sind, die beide Seiten irgendwie im Blick haben. Das, die radikale Geheimhalterei finde ich nicht gut. Eine komplett radikale Transparenz glaube ich auch nicht, dass das funktioniert.
Also irgendwo einen Zwischenweg zu finden.
Ja.
Das sagt Benjamin Knödler. Er hat gemeinsam mit seiner Mutter Christine Knödler das Buch Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, veröffentlicht. Das ist bei Hansa erschienen, veröffentlicht und geschrieben natürlich. Es ist bei Hansa erschienen, hat 200 Seiten und kostet gebunden 20 Euro. Benjamin, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.